Wir beginnen mit der Offenbarung, mit diesem Buch der Bibel, dem letzten Buch der Bibel. Für viele ein unbekanntes Buch, ein schweres Buch. Am Sonntag habe ich es im Gottesdienst bekannt gemacht und weil mir manchmal die Formulierungen nicht ganz leicht fallen, habe ich angefangen zu sagen, wir wollen die Offenbarung angreifen. Die wollen wir in Angriff nehmen vielleicht, aber am besten noch, wir wollen auf die Offenbarung hören. Aber ein Stückchen Wahrheit steckt insofern drin, dass die Offenbarung oft angegriffen wurde. Von Menschen, die damit wenig anfangen konnten, von Menschen, die auch sagten, dieses Buch müsste man eigentlich aus der Bibel entfernen. Selbst unser Reformator Luther hat sich mit der Offenbarung schwer getan. Er hat es natürlich nicht gemacht, dass er die Offenbarung rausgestrichen hat, aber es ist ihm schwer gefallen, mit diesem Buch zurechtzukommen. Ich möchte, weil wir heute am Anfang des Buches sind, zunächst ein paar Sätze sagen, so über das Allgemeine, und dann wollen wir die ersten 8 Verse des Buches miteinander durchnehmen. Der Verfasser der Offenbarung heißt nach dem, was im Offenbarungsbuch steht, nämlich zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 4, Johannes. Dort heißt Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Kein Zusatz, der uns das näher erklärt. Johannan, dieser Name, war damals relativ geläufig. Aber gerade deshalb, weil kein Zusatz dabei ist, war offensichtlich klar, welcher Johannes gemeint sein sollte. Und das konnte nur der überall bekannte Jünger Johannes sein. Auch in der alten Kirche in den nachfolgenden Jahrhunderten war es immer klar, dass der Verfasser dieses Buches der Jünger und der Evangelist Johannes war. Denn es gibt auch eine deutliche Verwandtschaft zwischen dem Johannesevangelium, den 3 Johannesbriefen und der Offenbarung. Aus diesem Grund können wir davon ausgehen, dass also der Jünger Johannes, der den Jesus lieb hatte, dieses Buch geschrieben hat. Es wird berichtet in Offenbarung 1, Vers 9, dass Johannes das als ein Verbannter auf der Insel Patmos geschrieben hat. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Der unbedachte Leser könnte denken, er ist dort um des Zeugnisses willen, weil er verkündigen will. Nein, das war es nicht, denn diese Insel galt damals als Verbannungsinsel. Dort hat man Leute hingesteckt, die unliebsam waren. Wir sehen zu dieser Zeit wahrscheinlich so um die 80 nach der Geburt unseres Herrn, da war schon eine gewisse stärkere Verfolgungssituation. Es war nicht so, dass die Christen systematisch ausgerottet wurden, aber immer wieder, vor allem unter dem Kaiser Domitian, kam es zu Verfolgungen der Christen. Und in dieser Situation wurde das Buch geschrieben. Die Empfänger des Buches sind die 7 Gemeinden in Kleinasien. Sie bekommen auch die Sendschreiben, die letztes Jahr, also beziehungsweise im Jahr 1995, sind die Sendschreiben an den Adventssonntagen Predigtext gewesen, deshalb werden wir die diesmal auslassen. Diese 7 Sendschreiben an die Gemeinden sind eine Art Zwischenzeugnis, wie es in den Gemeinden aussieht. Nun ist das ja interessant, in der Bibel hat vieles einen Sinn, auch die Zahlen. 7 Gemeinden, das heißt die Vollzahl. In der Bibel ist 7 immer die Vollzahl. Das heißt im Grunde an alle Gemeinden. Das kann man auch daran festmachen, dass immer am Schluss der Sendschreiben es heißt, wer Ohren hat zu hören, dass der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht in der Einzahl der Gemeinde sagt, sondern den Gemeinden. Das heißt, alle Gemeinden sind damit gemeint und sollen dieses Wort Gottes hören. Das Wort ist besonders an Gemeinden gerichtet, die in einer Bedrängnis leben, in einer Situation der Verfolgung. Vielleicht wird deshalb auch das Buch der Offenbarung bei uns nicht so oft gelesen, weil wir, zumindest in Deutschland, im Moment nicht zu den Gemeinden gehören, die besonders in Bedrängnis sind. Aber die Gemeinden, die in der Lage sind, dass sie von außen sehr bedrängt werden, für die war dieses Buch der Offenbarung immer ein Trostbuch. Für uns kann es ja manchmal andersrum sein, dass wir Angst vor dem Buch der Offenbarung haben, weil da diese ganzen schlimmen Gerichte dargestellt werden. Aber nein, es war für die Gemeinden immer ein Buch des Trostes. Der Herr kommt bald, die Zeit des Leidens wird nicht endlos sein. Es ist ja interessant, dieses Buch wurde von einem geschrieben, der selbst in der Bedrängnis war, Johannes in der Verbannung. Und wir sehen, wie Gott wirkt. Gott wirkt besonders auch in aussichtslosen Lagen Segen. Das ist die Art, wie Gott handelt. Das können Sie in Ihrem eigenen Leben erfahren. Dann, wenn Sie in Schwierigkeiten waren, dann haben Sie meistens mehr Segen von Gott bekommen, wie in Zeiten, wo alles so gut und glatt lief. Dieses großartige Buch der Offenbarung wurde uns geschenkt von einem, der in der Bedrängnis war. Was ist das Besondere an der Offenbarung? Das Buch der Offenbarung heißt ja manchmal auch Apokalypse. Das kommt von dem griechischen Apokalypsis, was Offenbarung heißt. Und da gibt es in der Zeit zwischen den alttestamentlichen Schriften und den neutestamentlichen so manche Apokalypsen. Die wurden dann Abraham, Jakob oder Mose zugeschrieben, obwohl sie nicht von denen geschrieben waren. Das waren oft etwas erdichtete und verworrene, merkwürdig künstliche Bilder, Ausdeutungen, das, was vielleicht heutzutage zum Teil in der Mystik geschieht, zum Teil auch in gnostischen Kreisen. Solche merkwürdigen Apokalypsen gab es. Mit denen hat die Offenbarung des Johannes recht wenig zu tun, auch wenn das immer wieder behauptet wird, das sei eben auch so ein Buch aus dieser sogenannten apokalyptischen Tradition. Nein, das Buch der Offenbarung möchte ein prophetisches Buch sein und knüpft an die Propheten des Alten Testaments. Das sehen wir schon in Kapitel 1. In einer Auslegung habe ich das gelesen, dass der ganze Stil, dass dieses Buch der Offenbarung beginnt, so ähnlich ist wie ein Prophetenbuch, wo es heißt, und das Wort des Herrn geschah zu dem und dem Propheten, der dort und dort war, und dann kommt dieses Wort des Herrn. So ist auch das Buch der Offenbarung ein prophetisches Buch, dass einer sagt, hier stehe ich, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Das Buch der Offenbarung wurde oft ausgelegt und oft auch ausgedeutet, in dem Sinn, dass man alle möglichen Zeit- und Weltereignisse hineingedeutet hat. Schon mancher hat sich daran versucht und ist gescheitert. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das, glaube ich, im Brockhaus oder Brunnen Verlag herausgegeben wurde von einem Franz Graf Stuhlberger, der die ganzen Irrungen und Wirrungen der Ausleger der Offenbarung aufgezeigt hat, aus unserer Zeit. Die verschiedensten, die ihre Meinungen kundgetan haben. Was haben schon Leute ausgedeutet, wer der Antichrist sein sollte? Andropow, der sowjetische Präsident, der nach wenigen Jahren starb. Manche sagen bis heute, es sei Gorbatschow, der Antichrist sei. Es gab schon sehr, sehr viele Ausdeutungen, die sich aber nicht bewahrheitet haben. Und interessant ist, dass auch dieser Autor in dem Buch nachweist, dass kaum einer sich jemals dafür dann auch gesagt hat oder sich zur Rede hat stellen lassen und gesagt hat, ja, ich habe mich geirrt. In diesem Buch werden wir immer vorsichtig sein müssen. Allerdings, die Auslegung ist nicht der Willkür preisgegeben. Gerade weil dieses Buch anknüpft an die alten, an die alttestamentlichen Propheten. müssen wir es auch von dort her lesen. Vieles taucht schon auf im Alten Testament. Wir können es und werden es heute an Offenbarung 1, Vers 1 bis 8 deutlich machen, wie sehr dieses Buch im Alten Testament wurzelt. Johann Albrecht Bengel hat immer gesagt, Schrift muss mit Schrift ausgelegt werden. Und das wollen wir auch miteinander versuchen. Ich habe Ihnen aus dem Buch von Fritz Grünzweig die Übersicht kopiert, dass Sie es mitnehmen können, vielleicht gerade einfach auch zur Orientierung über die Zeit hinweg, wo wir miteinander dieses Offenbarungsbuch betrachten wollen. Fritz Grünzweig betont, dass dieses Buch nicht, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, nur so überquillt von verschiedensten Gedanken und dass das irgendwie ein bisschen wirr sei, sondern dass da ein ganz klarer Aufbau auch drin ist, dass Gott hier in einer wirklich klaren Art und Weise geredet hat. Nun gut, der Vorrede, wir wollen die ersten 8 Verse miteinander lesen und einiges dazu darin entdecken. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Was sind das für gewaltige Worte? Was ist das auch für ein gewaltiger Preis unseres Herrn? Es ist ein Jesusbuch durch und durch, dieses Buch der Offenbarung. Wir werden es nachher nochmals besonders sehen in Vers 5, was alles hier von Jesus gesagt wird. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Da wird schon etwas ausgesagt. Das Buch wird bei uns ja immer bezeichnet, Offenbarung des Johannes. Im Grunde ist es falsch. Offenbarung Jesu. Das ist dieses Buch. Nicht die Offenbarung eines Menschen, sondern die Offenbarung Jesu Christi. Was bedeutet Offenbarung? Offenbarung heißt Offenlegen eines Geheimnisses. Nun wagen wir, was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist das Evangelium. Es gibt immer wieder Gruppen und Kreise, die um ihren Glauben ein besonderes Geheimnis machen wollen, viel Heimlichtuerei. Schon zur damaligen Zeit die sogenannten Gnostiker, die nicht ausgerottet worden sind. Immer wieder liest man auch in der Stadt von einem gnostischen Institut, das irgendwelche besonderen Lehren anbieten will. Das steckt offensichtlich in Menschen drin, dass sie das Geheimnisvolle, das Besondere suchen. Ja, unser Glaube ist ein Geheimnis, aber ein offenes Geheimnis. Etwas, was im Grunde dann auch wieder ganz leicht und einfach zu verstehen ist. Manchmal habe ich schon gedacht, müssten wir um unseren Glauben nicht noch ein bisschen mehr Heimlichtuerei machen, damit die Leute mehr Interesse haben. denn an den ganzen esoterischen Zeugs haben sie offensichtlich viel Interesse. Mehrfach wird jedes Jahr in Stuttgart eine Esoterikmesse droben auf dem Kilisberg angeboten. Da muss ein riesiger Markt da sein. Könnten wir das Evangelium nicht auch ein bisschen geheimnisvoller verpacken? Aber ich glaube, es würde nicht gelingen, denn dieses Geheimnis ist offenbar und offenbart. Das Problem am Evangelium ist nur, ob man es annehmen will oder nicht. Ob man es annimmt oder ablehnt. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Nun fängt natürlich das Problem an in Kürze. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert und ist immer noch nicht abgeschlossen, das, was geschehen soll. Hier kann man es noch ein bisschen anders deuten, dass das in Kürze sozusagen heißt, was ganz schnell geschehen wird. Was kommen wird, ohne dass man es von Weitem sieht. Was also über uns kommen wird und wir merken es letztlich erst, wenn wir drin, mittendrin stehen. Und dann wird hier berichtet, dass da eine Kette der Überlieferung, der Offenbarung ist. Sie ist von Gott gegeben. Dann ist es eine Offenbarung, die an Jesus Christus weitergegeben wurde. Der hat dann wieder einen Engel gesandt und dieser Engel hat es seinem Knecht Johannes gegeben. Ist auch interessant und schön, seinem Knecht, nämlich dem Knecht Jesu. Und das ist eben dieser Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der hier als seinem Knecht bezeichnet wird. Eine Kette der Überlieferung, aber das sind Zeugen, die zuverlässig sind. Wenn bei uns, Sie können es denken, Gott, Jesus, Engel, sein Knecht Johannes, das sind vier. Wenn Sie jemand was weitersagen und er sagt es drei anderen weiter, dann kommt am Schluss meistens nicht mehr ganz genau das raus, was es am Anfang war. Aber in dieser Kette Gott, Jesus, ein von Jesus gesandter Engel und dann Johannes, das ist eine überzeugende Kette der Überlieferung. Schauen wir in Vers 2, was dort bezeugt wird. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Johannes war Augenzeuge des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu. Hier sehen wir, wie stark diese Johannes-Offenbarung auch an das Evangelium anschließt. Der bezeugt hat, der Knecht Johannes, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Nicht, was er vom Hörensagen mitbekommen hat, sondern was er selbst gesehen hat. Dieser Johannes steht auch jetzt dafür als Bürge, dass er nicht Fantasien hier sagt, sondern was er von Gott empfangen hat und was ihm offenbart wurde. Und dann in Vers 3 sind noch die Spuren zu erkennen, wie das damals weitergegeben wurde. Selig ist, der da liest und die da hören. Das ist einer, der liest, nämlich der Gemeindeleiter, der das vorliest, den Brief, und die anderen, die zuhören. So ging's damals, dass einer den Brief in der Hand hatte, ihn vorlas und die anderen hörten. Und mir ist aufgefallen, wie gut haben wir's da. Also ich muss gestehen, ich habe schon, wenn ich ein Gesangbuch mit jemand anders teilen muss, manchmal meine Probleme, das ganz genau zu lesen. Am liebsten habe ich eines für mich allein. Und wie gut haben wir es, dass wir jeder eine Bibel haben und das für uns so richtig lesen können. Damals mussten die ganz arg die Ohren spitzen, um das alles in dieser Fülle mitzubekommen. Das ist unser großer Vorteil gegenüber denen, die es unmittelbar hörten, für die war es sicher der Vorteil, dass sie zeitlich so nahe dran waren. Aber auch wir haben unsere großen Vorteile. Wir können dieses Wort in aller Ruhe studieren und bedenken und darüber beten. Und dann kommt dieses Selig ist, der da liest und die da hören. Und behalten. Bei uns hat im Kindergottesdienst der Pfarrer immer dieses Wort gesagt. Selig sind die da, wie heißt es nochmal, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Und für mich war das als Kind schon immer eindrucksvoll. Er hat jedes Mal vor der, bevor wir in die Gruppen gegangen sind, gesagt, es geht nicht nur ums Hören, sondern auch um das Behalten, um das Bewahren, um das Drandenken im Alltag. Und dann am Schluss von Vers 3, die Zeit ist nahe. Ja, mit der Naherwartung, das ist wie gesagt so ein Problem. Hier kommen wir nicht mehr drum rum. In Vers 1 konnten wir noch sagen, da geht es um die Schnelle, was schnell geschehen wird. Hier ist es ganz klar, die Zeit ist nahe, es ist bald soweit. Ich habe schon mal in einer Predigt gesagt, Albert Schweitzer meinte, dieser Theologe und Mediziner meinte, man solle doch endlich zugeben, dass sich die ersten Christen mit der Naherwartung getäuscht hätten. Ich denke, er macht sich da ein bisschen zu leicht. Denn schon damals gab es diese, die das sagten. Wir schlagen 2. Petrus 3, Vers 3 auf. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nicht davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Also diese Spötter, die sagen, es kommt nicht mehr, die haben sich geirrt, die wird es geben. Und denen soll man kein Gehör schenken. Die Verheißung steht. Und gerade das ist das Starke auch daran. An der Verheißung muss man festhalten, auch wenn die Zeit lange wird. Mir selbst hat es immer besonders geholfen bei dieser Frage nach der Naherwartung, dass das immer auch das ausdrückt. Er ist nahe. Er ist ganz nahe, das heißt, er kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät, auch nie zu spät für seine Gemeinde. Die Gemeinde Jesu hat es durch alle Jahrhunderte gegeben. Auch in Verfolgungszeiten konnte man sie nicht ausrotten. Er ist immer so nahe, dass die Gemeinde nicht von den finsteren Mächten zerstört werden kann. Das sagt auch ein Stück weit das aus, dass er nahe ist. Wir kommen zu Vers 4. Johannes an die 7 Gemeinden. Da habe ich schon gesagt, die 7 Gemeinden als Vollzahl. Und an die wird dann ein Gruß entboten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede, ein bekannter Gruß aus dem Neuen Testament. Eine Kombination aus dem griechischen Gruß, nämlich die Gnade, Charis, und dem hebräischen Shalom, Friede. Gnade und Friede, beides. Gnade, das steht für das Evangelium. Nichts anderes ist wirklich Gnade, dass Gott uns die Sünde nicht anrechnet, sondern sie vergibt. Und Friede, das ist das, was das Evangelium ins Herz schenkt. Dass wir wirklich Friede mit Gott haben dürfen. Und wir brauchen diesen Zuspruch des Friedens, glaube ich, immer wieder. Unser Herz ist manches Mal friedelos. Wenn so im Alltag so einiges kommt, was uns nicht passt, wenn wir uns von Gott irgendwo entfernen, dann brauchen wir das wieder, dass wir zurückfinden zu dem Frieden, den uns der Herr schenken will. Gnade und Friede von Gott und dann von den sieben Geistern. Die sieben Geister, hat ein Ausleger gesagt, das ist nun auch wieder die Vollzahl des Heiligen Geistes. Manche denken, das seien vielleicht sieben Geister der Gemeinden, aber das ist schwer vorstellbar, dass irgendwie jede Gemeinde ihren Geist hat vor Gottes Thron. Ich weiß es nicht. Mir scheint das eher wahrscheinlich, dass mit den sieben Geistern auch wieder die Vollzahl des Heiligen Geistes gemeint ist. Und dann wird Jesus als drittes genannt in Vers 5. Aber wollen wir nochmal bei Vers 4 schauen. Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gott ist ein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. In der Vergangenheit war er der Gott, der die Heilsgeschichte geführt hat. Heute ist er der Gott, der uns nahe ist. Und der Kommende ist der, der diese Welt einmal vollenden wird. Nach der Vollendung wird es wahrscheinlich diesen Kommenden nicht mehr geben. Vielleicht wird dann auch die Zeit ein Ende haben. Dann ist er nur noch der Seiende, der Gegenwärtige. Jetzt in dieser Zeit ist er der Gott der Geschichte, an dem wir sehen können, er hat Großes getan. Der, der da ist und der, der auch noch etwas Neues für uns bereit hat. Das erinnert an 2. Mose 3. Wie Gott sich dem Mose vorstellt. Das wollen wir aufschlagen, 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist nicht ein Gott des Augenblicks, sondern einer, der alles, die gesamte Zeit ausfüllt. Nicht einer, der nur für einen Augenblick hineinwirkt in diese Welt, sondern der, der das alles umfasst. Es ist ganz schwierig, das zu übersetzen. Manche haben übersetzt, ich bin der Seiende, oder ich bin, der für dich da ist, hat, glaube ich, Buber so ungefähr gesagt. Also, es ist ein Geheimnis um diesen Gott. Und hier, der war, der da ist und der da kommt. Dieser Gott, von dem ist die Rede im Buch der Offenbarung. Und dann in Vers 5, das große Lob unseres Herrn Jesus. Er ist der treue Zeuge. Das war die Voraussetzung für das Heil, dass er treu war bis zum Tod am Kreuz. Der Erstgeborene von den Toten. Der Erstgeborene hatte damals die Herrschaft. Ihm wurde alles übergeben. Der Erstgeborene ist auch der Erstling der neuen Schöpfung. Das heißt, an Jesus ist immer ablesbar, was Gott auch mit uns vorhat, dass er auch uns auferwecken wird, dass er auch uns einen neuen Leib geben wird, dass er auch uns zu sich nehmen wird in sein Reich. Der Erstgeborene von den Toten, der mit dem diese Bewegung angefangen hat. Und dann der Herr über die Könige auf Erden. Jesus ist tatsächlich die Herrschaft gegeben. Noch verborgen, aber sie ist ihm gegeben. Ich habe mich erinnert an die Versuchungsgeschichte, als der Teufel Jesus die Herrschaft über die Könige anbot, wenn er nur ihn vor ihm niederfallen würde. Und damals hat er es abgelehnt, weil er wusste, das wäre nur eine kurzzeitige Herrschaft gewesen. Nur solange der Teufel geherrscht hätte, wäre er an der Macht gewesen. Weil aber Gott letztlich das letzte Wort hat, ist er jetzt der Herrscher in Ewigkeit. Und dann dieses wunderbare Wort, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von seinen Sünden. Von unseren Sünden, oh Entschuldigung, ja. Seine Sünden gab's nicht. Der Liebende, er ist nicht nur der Herr, der Herrscher, der Große, vor dem man nur ja starr wird vor Größe, sondern der, der uns ganz persönlich liebt. Der so sehr uns geliebt hat, dass er uns erlöst hat mit seinem eigenen Blut. Auch hier ist das alttestamentliche Bild des Loskaufes im Hintergrund, dass er uns wie damals das Passahlamm, das sein Blut opfern musste, dass er so für uns gestorben ist als der Liebende. Wir müssen in Eilschritten weitermachen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Jesus selber ist ja König, Priester und Prophet zugleich. In ihm haben sich die ganzen verschiedenen Messias-Verheißungen erfüllt. Im Alten Testament gibt es nämlich mehrere Messias-Verheißungen. Die einen gehen auf dieses ewige Königtum Davids, der König, der Messias als König. Die andere Linie geht auf das, dass es einen wirklichen hohen Priester gibt, der priesterliche Messias. Und das dritte, der größte aller Propheten, der kommende Elia, wie es manchmal in manchen alttestamentlichen Stellen heißt. Jesus ist alles drei, König, Priester und Prophet. Und er gibt den Seinen auch Anteil am Königtum und Priestertum. Und da ist mir auch wieder durch die Vorbereitung die Entdeckung geschenkt worden, die Sie vielleicht alle schon wissen, in 2. Mose 19, Vers 6, wo das schon von den Israeliten gesagt wurde. 2. Mose 19, Vers 6. 2. Mose 19, das ist ja die Stelle, wo es um die 10 Gebote geht. Die Erscheinung Gottes auf dem Sinai und im kommenden Kapitel dann die Offenbarung der 10 Gebote. Und in 2. Mose 19, Vers 6 heißt: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Israel hat das nicht geschafft, ein heiliges Volk zu sein. Und nun schafft es Jesus, dass er die Seinen zu diesen Königen und Priestern macht. Priester, das sind Beter. Fürsprecher, Menschen, die bei Gott für andere Fürsprache einlegen, aber auch Menschen, die bei anderen Fürsprache für Gott einlegen. Das heißt, bezeugen, dass es diesen lebendigen Gott gibt. So wie eben der Johannes von Gott zum Fürsprecher geworden ist, der die Worte Gottes weitergeben durfte in dieser einmaligen Weise. Friedrich Christoph Oettinger hat einmal gesagt zu diesem Priestertum: Das Gebet der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Das Gebet der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Da haben wir dieses beides. Er macht uns zu Priestern und indem wir einstehen, sind wir auch Könige, Regierende, weil wir teilhaben an dieser Regierung Gottes. Wenn wir für andere beten und dann den Arm Gottes bewegen, dann geschieht etwas, das Gott seine Herrschaft auf dieser Erde deutlich macht. Und nun Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Auch hier gibt es alttestamentliche Hinweise. Daniel 7, Vers 13 spricht schon vom Menschensohn, der herabkommt in den Wolken. Schon dieser Prophet zur Zeit des Exils hat das von Gott als Offenbarung geschenkt bekommen. Daniel 7, Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das wird geschehen, dass er kommen wird, und alle werden ihn auf einmal sehen. Wie das möglich ist, gut, heute gibt es schon technische Möglichkeiten, die das beinahe möglich erscheinen lassen. Wir nützen ja diese Möglichkeiten auch, wenn wir Pro-Christ machen mit Satellitenübertragungen. Aber ich glaube, das wird noch einmal ganz anders sein. Ich denke mir eher, dass das so sein wird, dass alle ihn sehen werden in einer Gestalt ohne diese technischen Hilfsmittel. Die braucht Jesus dann, wenn er kommt, denke ich nicht mehr. Dann schlagen wir noch Sacharja 12, Vers 10 auf. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Der Durchbohrte, das ist Jesus. Und wenn viele Juden bis heute sagen, nein, unser Messias ist der Herrscher-Messias, nicht der, der am Kreuz stirbt. Hier steht's drin, neben Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht, einer, der durchbohrt ist, einer, den die Menschen übel zugerichtet haben. Damals haben sie nicht über ihn geklagt, sondern haben über ihn gespottet. Und wenn er wiederkommen wird und man ihn sehen wird als den, der durchbohrt ist, eben mit seinen Nägelmalen, dann werden sie ihn erkennen und wehklagen deshalb, weil sie ihn nicht rechtzeitig erkannt haben. Das ist das Ernste an der Offenbarung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das endgültig sein. Dann kann man nicht mehr den Zugang durch den Glauben finden, sondern dann wird man vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist eine ernste Sache. Und jetzt noch Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Sicher wissen Sie es, A und O, Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das soll heißen, er ist der Anfang und das Ende. Er umspannt alle Zeit, den Beginn dieser Erde und das Ende dieser Weltzeit. Er ist der Allmächtige, der das alles in der Hand hat. Ihm entgleitet nichts. Das sind gewaltige Worte für eine Gemeinde, die denkt, es ist alles vorbei. Gott ist irgendwo ganz ferne. Die Herrscher dieser Welt haben das Sagen, nicht der Allmächtige. Und für diese Gemeinde, die in der Bedrängnis ist, spricht Gott selbst durch Johannes: Ich bin das A und das O. Mir entgleitet nichts. Ich bin der Allmächtige. Vor diesem Gott können wir nur staunen und ihn staunend anbeten. Das wollen wir jetzt miteinander tun in einem Lied.